Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Jetzt bin ich ganz schön voll. Könnt ihr euch vorstellen, oder?
Von was bist denn so voll?
Zaubermüsli von ESN gibt es noch nicht, aber ihr habt es hier gehört. Vielleicht gibt es bald. Es kann aber auch sein, weil ihr müsst euch natürlich immer vor Augen halten, es werden ja auch viele Produkte getestet und wenn sie dann den Test nicht bestehen, dann fallen sie durch und werden nicht produziert.
Wenn sie deinen hohen Ansprüchen nicht genügen.
Ja, ich bin im Testgremium, bin ich mit fest integriert und so weiter. Das wisst ihr ja nicht, aber jetzt wisst ihr es alle, also auch ihr wusstet es bisher ja auch noch nicht. Aber ist gut, also da kommt was auf euch zu. Mit so Geschmacksexplosionen im Mund, wenn man drauf beißt. So verschiedene Kügelchen gibt es da. So kleine Kugeln. Ihr kennt ja diese Brausekugeln, oder? Wo man drauf beißt, dann kommt so Brause raus und dann kommt so Kreatinbrause raus. Also halt natürlich, wir haben da an alles gedacht, was ihr so braucht. Also euer kompletter Stack wird dann quasi in ein Müsli gepackt. Also ihr braucht eigentlich basically nur noch ein Produkt kaufen.
Und
das war mein Anspruch.
Wenn es dann draußen ist, dann könnt ihr natürlich maximal sparen mit Code MTMT, wenn ihr das bei unserem Partner Elite Sports Nutrition ordert.
Genau. Ja, hallo.
Hi.
Hallo.
War klar.
Wir haben noch jemanden mitgebracht heute. Einige von euch kennen ihn schon. Wir kennen ihn schon länger. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, Javan.
Javan, a.k.a. JDB, a.k.a. Head of Memes.
A.k.a. Javan, der Kameramann, der sonst den Podcast schneidet und jetzt heute hier Gast ist.
Eigentlich schon so die wichtigste Job Description und auch Abbreviation ist eigentlich schon JDB, würde ich sagen. Und wenn ihr alle da draußen noch nicht in die, das Vergnügen hattet, den Javan an der Bar zu erleben, wenn ihr mal die Möglichkeit habt und MTMT in der Zukunft ein Seminar anbietet, dann solltet ihr das unbedingt machen. Weil da liegen mitunter seine wahren Skills.
Das stimmt, das ist schon die Job Description, mit der ich mich am meisten identifiziere, glaube ich. Ich habe es mir sogar auf den Oberschenkel tätowiert. Ja. So sehr identifiziere ich mich damit.
Ja, das ist auch richtig gut. Mann, ich sag dir, wie es ist. Also, wir haben ja so ein bisschen gesprochen und ich glaube, es wäre ganz gut, dass wir allen Zuhörenden, die dich noch nicht kennen, so ein bisschen Kontext geben. Wer du bist, wo du herkommst, was dich antreibt, was ist generell eben so deine Geschichte und so weiter. Ich kann ja mal so ein bisschen von meiner Seite ein Intro machen und dann können wir da ja anknüpfen. Und dann kannst du ja so ein bisschen erzählen, warum du überhaupt hier bei MTMT gelandet bist. Ja. Also ich kann euch das kurz skizzieren. Der Thilo und ich, wann immer Leute sich für unser Praktikum bewerben, dann sind wir da draußen, also hinter der Kamera jetzt. Ihr seht das jetzt nicht, da ist ein riesig schöner grüner Blätter. Wust heißt es so. Also ein Dschungel, ein deutscher Dschungel. Und eine Brücke führt in den noch größeren deutschen Dschungel, sprich in den englischen Garten. Und der Javan hat sich irgendwann mal hier bei uns beworben. Ich weiß gar nicht, der Thilo macht das ja alles immer. Und dann auf einmal standst du da. Und da habe ich mir gedacht, so, ich wusste schon, dass du groß bist. Aber dann habe ich mir gedacht, so, okay, der ist wirklich groß. Weil da hattest du auch noch Haare, die waren auch noch so hoch. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann warst du noch größer. So. Mit so einer fetten schwarzen Bomberjacke und so groß und so Haare und so, dann, es war schon intimidating, aber wir haben dich natürlich gleich entwaffnet. Und wir machen immer wie so ein Jailhouse-Walk, machen wir so eine große Runde durch den englischen Garten, wann immer quasi PraktikumsanwärterInnen kommen. Und da habe ich mir gleich gedacht, um das auch abzukürzen, so ein bisschen, okay, der muss zu MTMT kommen. Weil alles, was du da erzählt hast, und wenn man vielleicht so diese drei I's, Intellekt, Integrität, Intensität, Integrität konnte ich da natürlich noch nicht bewerten, weil ich dich ja noch nicht kannte. Aber Intellekt insofern, als dass du halt super down warst mit allen MTMT-Inhalten. Das ist ja immer für mich so, wo ich mir denke, so, wow, finde ich super cool, wenn Leute zu uns kommen und die auch schon wirklich halt connected haben mit dem, was wir machen. Und Intensität, das war auch ablesbar, weil du halt einfach alles wusstest, wovon wir irgendwann mal gesprochen haben. Also halt schon Sachen zitiert hast von Quiz und von mir aus dem Podcast, wo ich mir gedacht habe, so, ja, ihr wisst jetzt, ich spreche das und dann ist es halt draußen. But I can't recall it the next day, so ungefähr. Und du konntest das alles. Das war schon beeindruckend, finde ich. Also du warst tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise sehr professionell vorbereitet, würde ich sagen. Und ich frage mich da, Warst du überhaupt vorbereitet oder war es halt einfach so sehr klar, dass es so ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, also vorbereitet nicht in dem Sinne. Also wenn überhaupt, dann halt, dass ich mich damit vorbereitet habe, halt alles zu konsumieren. Also halt genau wie du sagst, es war halt einfach das, was ich gemacht habe. Podcast zu hören, Blueprint trainiert habe ich, glaube ich, damals. Oder ich habe sogar dann das Programm vom Quiz, das Muskeltraining, Menschentraining. Also ich war halt voll drin. Und es war dann eher so, ich habe dem Thilo, glaube ich, so eine E-Mail geschrieben und bin dann in Urlaub gefahren. Und habe dann mein Postfach war voll. Und ich dachte mir mal, ja, scheiße, der meldet sich nicht. Und dann habe ich mein Postfach gelöscht und habe so eine E-Mail vom Thilo bekommen, so, hey, so willst du überhaupt noch und so? Und ich so, boah, krass. Und dann war ich eben da und dann, aber also das war für mich wie so klar, dass, dass es, also für mich war das auch wie so klar, dass das so kommt und keine Vorbereitung, sondern wirklich einfach eher so der Zustand, in dem ich da eh schon war, dauerhaft. Mhm. Also sowohl, womit ich mich auseinandergesetzt habe, als auch wie krass Bock ich hatte, halt hier zu sein.
Cool. Das hat dann auch relativ schnell geklappt, oder? Oder hattest du eine lange Wartezeit? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, weil du meinst Bomberjacke, wir haben uns ja so im November oder so getroffen. Ja. Ich glaube, im März habe ich mein Praktikum gemacht. Also relativ bald.
And the rest is history, oder? Wie man es schon sagt.
The rest is history, ja.
Okay, krass. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon hier?
Das Praktikum war März, April 23 und im Mai, Juni habe ich dann angefangen im Gym. Also jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre. Was mir eigentlich, also manchmal kommt mir das vor, als wäre ich schon so viel länger hier. Drei Jahre ist ja eigentlich viel zu wenig vom Gefühl her.
Mhm. Stimmt. Das heißt, du hast ihn auch noch coachen sehen, oder?
Ja, voll.
Ja.
Was du vorhin meintest, ich weiß auch noch, als ich bin ja ins Gym reingekommen und da haben wir uns sozusagen getroffen, dann sind wir raus und dann hat der Kurs mich so angeschaut und meint so, nee, der kann hier nicht anfangen.
Stimmt.
Der ist größer als ich, das geht nicht.
Ja. Ja. Abgelehnt.
Abgelehnt.
Stimmt, das war unser erstes Meeting.
Ja. Ja.
Habe ich dich herzlich willkommen geheißen.
Ja, genau, da haben Basti und Kuis noch gecoacht. Das war so, da hatten immer Dienstag, Donnerstag hatten Basti und Kuis immer ihren Tag so.
Stimmt.
Das war auch noch ganz anders damals. Da gab es ja Dienstag, Donnerstag auch noch ein Teamtraining, wo dann Basti und Kuis immer trainiert haben. Da gab es eigentlich fast jeden Tag ein Teamtraining. Das war crazy. Mhm.
Mhm. Ja, ich kann mich noch ein bisschen erinnern an deine Zeit als Praktikant. Wie ich gesagt habe, hier spotte mal den Peter Schmeter, der halt 44 Kilo Kurzhantelbankdrücken macht. Und der Javan wusste halt nicht, was er machen soll und wie er es machen soll. Und Peter Schmeter Maschine trainiert halt nicht mit einer Rep in Reserve, sondern halt immer mit -2 Reps in Reserve.
War ich nicht ready.
Da war er nicht bereit. Das ist hängen geblieben.
Bei allen.
Ja.
Ja. Kuss hat mich dann irgendwann angeschrien, meint so, hilf ihm!
Okay, sorry.
Ich wusste auch gar nicht so. Ich habe erstmal eine genommen. Wie soll ich das? Also so.
Ja.
Was soll ich machen?
Hast du gelernt inzwischen, wie das geht eigentlich?
Ich versuch's ja.
Oder bist du einfach stark genug geworden durch deine Zeit hier, dass du halt jetzt 44er spotten kannst?
Ja, ich glaube, es geht. Also so, die meisten unserer Kunden sind halt auch nicht Peter Schmeter, deswegen ist es, glaube ich, meistens in Ordnung. So. Die meisten sind nicht so stark, dass man da so
zu deinem Glück.
Ja, wirklich so.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was dich dazu gebracht hat, überhaupt MTMT zu studieren. Gab es da eine persönliche Connection? Hat dich da jemand draufgebracht oder wie kam das zustande?
Ja, das war eigentlich so richtig random. Während Corona habe ich halt Instagram-Stories von Freunden und Kommilitonen geguckt und ein Kommilitone hat irgendwas gerepostet von euch. Irgendwie so Wohnzimmerplan, Training im englischen Garten hat er irgendwie gemacht oder ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, sorry. Aber und bin dann so drauf und dachte mir so, ah, okay, krass, habe ich irgendwie noch nie gehört. Und habe dann so angefangen halt, also hab halt reingefolgt und habe so gesehen, ah, Podcast und so. Und so, was ich euch vorhin schon erzählt habe, ich habe halt eigentlich früher immer nur englischsprachige Creator mir reingezogen, weil so gefühlt da, also vor allem im Fitness-Game waren die natürlich viel, viel weiter so. Und das war so das erste Mal, dass ich so deutsche Creator gefunden habe, wo ich dachte, ah, okay, die machen irgendwie Sachen und die sind halt auch noch in München. Also es war natürlich auch schon so ein bisschen vorausgedacht, so vielleicht Praktikum, Arbeiten, also eben, wenn man so im Studium ist und dann so ein bisschen überlegt, was mache ich eigentlich, dachte ich mir, das ist schon mal nicht verkehrt, damit up-to-date zu bleiben. Hab dann angefangen, ich habe zu der Zeit in der Arztpraxis, in der Orthopädie am Stiegemeierplatz, Shoutout, gearbeitet und habe halt immer auf dem Weg zur Arbeit natürlich auf dem Fahrrad halt Podcasts gehört und habe halt dann auch den MTMT-Podcast gehört.
Also bist du Arzt?
Ich bin Dr. Javan auch. Okay. Für manche Leute da draußen bin ich Dr.
Javan, der Barmann.
Ja. Die echten wissen.
Okay.
Und dann habe ich halt so ein paar Folgen gehört und ich glaube, so richtig in Erinnerung geblieben ist mir, lass mich lügen, irgendwie Folge 80 oder 82 oder so, die hieß, glaube ich, Krafttraining ist dysfunktionell. Und es war halt so, zu der Zeit war so der Großteil des Contents, den ich mir reingezogen habe, halt so eben so Mark Rippetoe, Starting Strength, Barbell Medicine, Alan Thoreau, also alles halt so, ja, mach halt Squat, Bench, Deadlift, Fives und so, also halt der klassische Langhantel-Krafttraining-Grind halt. Und hab mir das so angehört und dann habe ich halt so mir bei der ersten Folge dachte ich mir so, hey, was labern die für einen Scheiß so?
So wie alle halt,
so
ja.
So wie alle halt und dachte mir so, hey, was labern die und wer ist das überhaupt und so? Also so, da hatte ich auch noch keinen, also so habe ich halt so ein, zwei Instagram-Videos, also ich hatte noch so kein Bild vor, ich bin direkt im Podcast rein, weil das halt eher so mein Medium ist und weil man das natürlich gut so bei der Commute konsumieren kann. Und dann aber so mit jeder Folge, die ich mir angehört habe, immer mehr so, ah, okay, ja, boah, irgendwie doch vielleicht gar nicht so blöd, was die sagen. Und ja, doch, da stimme ich eigentlich auch zu und so. Also es kam so immer und immer mehr. Und dann habe ich immer angefangen, Freitag 14 Uhr Fragen zu stellen. Mhm. Und so, ja, kann ich Bastis Basics auch parallel zum normalen Krafttraining machen? Und was passiert, wenn ich den Blueprint mache? Werde ich dann schwächer und so? Solche Fragen habe ich da gestellt. Das ist richtig paranoid noch. Richtig geil. Und dann halt mir den Blueprint geholt und dann halt einfach so die ganzen Inhalte so in meinem Home Gym im Keller trainiert.
Aber immer asking for a friend halt, oder?
So. Ja, klar. Immer halt so, ja. Was wäre, wenn theoretisch man das so machen würde, würde man dann so halt. Und halt dann so, da hat so für mich so das richtige Rabbit Hole angefangen, dass ich so Skill Meetings abonniert, das alles, weil ich dann meinte, ja, okay, ich muss das alles besser verstehen, weil sonst so. Klar, der Podcast ist so informativ, aber das war dann so, okay, ich muss wirklich checken, wovon die da labern. Dann habe ich mir so das erste Skill-Meeting angeschaut und war so, Alter, keine Ahnung, wovon die reden. So, was ist Zone of Apposition und also diese Oldschool-Skill-Meetings, falls da jemand mal drin war, so, das ist ja so richtig geil. So, ein Laptop in der Mitte, so, keiner ist mic'd up und dann geht's einfach los mit so dem krassesten Lingo, wo man nichts versteht.
Ja, krasse
so
OG-Stuff halt.
Ja. Aber das war geil. Da hat's halt angefangen. Und dann habe ich also so um sozusagen weiter den Werdegang dann so verfolgt. Das hat mich halt die ganze Zeit verfolgt, also so trainingsmäßig. Dann habe ich in der Orthopädie aufgehört und in einem Gym angefangen.
Hast gedacht so, du willst dich eigentlich eher um konservative Medizin kümmern und nicht mehr einfach Orthopädie nur als Chirurg halt leben.
Genau, und okay. habe den Mantel abgelegt, den Kittel abgelegt und habe dann in einem
Gymshort angezogen,
ja. Genau. Also so krasse Funktionskleidung, wie man halt so in Gyms arbeitet. Habe dann in einem Gym angefangen, das war auch so Physiotherapie-Gym-Kombo. Und weil ich dachte, das ist ja das, was ich eigentlich machen will. Also das war mir schon auch während dem Studium oder vielleicht sogar vor dem Studium klar, dass ich halt irgendwie Trainer sein will oder halt auf jeden Fall mit Menschen dienstleisterisch arbeiten will. Und habe dann da angefangen und habe da, glaube ich, ein Jahr gearbeitet, aber halt auch nicht so immer so halt so Inhalte von MTMT so weitergegeben an die Leute, die ich da trainiert habe, aber halt immer mit so einem Side-Eye von also nicht allen, es gab natürlich auch Kollegen, die das gefeiert haben oder die auch wussten, was MTMT ist so, aber die halt so, zum Beispiel so Half-Kneeling, Row, so klassische MTMT-Übungen halt gemacht, so Reziproken, dann sind die Leute halt gekommen so, sollen wir dir nochmal zeigen, wie man Rudern am Kabelzug macht und so und muss auch das Schulterblatt festhalten und dann dachte ich mir auch sehr, was machen wir hier eigentlich? Also so, hat sich dann schnell so eine Unzufriedenheit entwickelt, weil ich natürlich voll in diesem MTMT-Buzz war und boah, überall gibt's was Neues zu lernen und aber alle, die da, also nicht alle, aber fast alle, die da gearbeitet haben, waren halt so, warum machst du das? Und halt nicht aus Interesse, sondern eher so, warum machst du das anders als wir? Mach's einfach so, wie es richtig ist. Und dann war ich so, okay, ich muss was anderes, also ich muss zu MTMT. Und so um die Zeit herum hatte meine Mama, immer so Rückenprobleme. Und dann habe ich gesagt, weil ich war so ein paar Mal bei der Physio und halt diesen klassischen Weg halt beim Orthopäden, irgendwelche Spritzen bekommen. Und dann meinte ich halt so, ja, ist halt, ich glaube, das ist halt Quatsch. Also ich glaube, du brauchst halt einfach Training so. Aber ich war natürlich limitiert auch in meiner Erfahrung oder vielleicht auch meiner Confidence, jetzt irgendwie meine eigene Mutter zu therapieren. Und habe gesagt, so ja, da gibt's so Jungs im englischen Garten, die sind ganz cool, die machen Personal Training, geh da mal hin. Dann ist sie auf die Website gegangen und meinte so, ah, das sind ja Andi und Thilo aus dem Leos. So klar, kenne ich. Und dann hat sie dem Thilo eine E-Mail geschrieben und war dann hier und hat mit dem Vince trainiert. Und irgendwann bin ich einmal mitgekommen, weil ich meinte so, jetzt
klar,
ich komme mal mit so und ja, schauen wir das mal an, klar, was die da machen. Und habe halt so eine Session mittrainiert und dann meinte der Vince so, ja, Alter, mach, also habe mich natürlich mit dem Vince unterhalten, der meinte halt so, ja, mach safe ein Praktikum hier. Und dann so mehr oder weniger daraus ist es dann entstanden, dass ich dem Thilo geschrieben habe. Und ja, wie du gesagt hast, rest is history.
Mhm. Woher kommt oder kam dein Drive, dass du sagst, du wusstest schon immer, dass du irgendwas Dienstleisterisches machen willst, mit Menschen arbeiten willst?
Also ich glaube einfach so aus meiner, vielleicht auch so ein bisschen, wie ich groß geworden bin, einfach immer mit super viel, also umgeben, gar nicht mal so umgeben von Familie, aber einfach immer so super umgeben von Freunden, also gefühlt immer.
Das ist Familie.
Genau, das also so nicht, ich meinte nicht so blood-related ja, Familie, ja. Aber halt so genau. Familie, also so meine, ich glaube alle meine Freunde waren halt immer bei mir zu Hause, haben immer, also es war immer so der Meeting-Spot und ich habe das auch immer richtig gefeiert, halt so mit Freunden zu chillen, die zu mir einzuladen, also egal, ob es als Kind war und irgendwie halt, keine Ahnung, Playstation zu spielen oder halt dann als Jugendlicher und halt geistig zu saufen, zu 20 in meinem Zimmer so, was man halt alles so macht oder halt an Eisbach zu gehen und dann alle so, boah, jetzt lass
geistig,
alles.
Oder ich habe das Wort.
Geistig zu saufen.
Geistig
ja.
zu saufen. Geistig.
Ja. Ja, genau. So wie man das halt so macht.
Ist das wie geisterkrank oder was ist geistig? Ist,
genau.
Ja. Ah, schon.
Ja. Ja, ich, nur abgekürzt.
Ja, okay. Ja. Nee, ich habe gedacht, das hat vielleicht irgendwie einen religiösen Hintergrund oder so gehabt, aber hat es nicht.
Nee, also okay. es war manchmal auch enlightening, aber.
Schon.
Zumindest das. Zumindest das, ja. Aber gleichzeitig auch so, also der Andi kennt ja meine Eltern, vor allem mein Dad gut, und ich glaube, das war auch schon immer so. Mein Dad hat ja einen guten IT-Job so. Und hat den dann aber gekündigt, weil er gesagt hat, er will halt Gastronom werden und er hat keinen Bock für irgendwen zu arbeiten und will halt das machen, was er liebt und hat halt dann Clubs und Bars und Restaurants betrieben über die Jahre und da habe ich auch zum Teil als Jugendlicher gearbeitet und auch der Vater von meinem besten Freund hat Clubs und Bars betrieben, wo ich gearbeitet habe. Also das war schon auch, ich hatte noch nie einen nicht dienstleisterischen Job so, auch schon als junger Mensch und der einzige Kontakt, den ich mit so einer Corporate-Welt mal hatte, da war ich so bei irgendeinem, wurde ich irgendwo eingeladen, so nach der Uni und war bei so einer Versicherung und habe mir das halt mal so angeschaut und dachte mir so, boah, ich finde jeden einzelnen Mensch hier richtig kacke so und könnte niemals hier arbeiten. Also so, allein wie die Leute da geredet haben, so, es war einfach, also ich wusste schon, da würde ich untergehen. Also no offense für jeden, der irgendwie einen Corporate-Job hat, das hat ja auch irgendwie, kann ja auch nice sein, aber das war mir so klar, okay, never in my life werde ich mich irgendwie in ein Büro setzen und, keine Ahnung, ein Hemd tragen und Excel-Tabellen machen. Das ist not gonna happen. Und ja, also das ist, glaube ich, so eine Mischung aus meiner Sozialisierung und meiner, ja, einfach auch meiner Persönlichkeit.
Du hast ja dann auch den Studiengang gewählt, wo die Chance am geringsten ist, dass man in irgendeinem Corporate-Job, wo man Hemd trägt, landet.
Oder dass man in irgendeinem gut bezahlten Job landet, meinst
das,
du?
Genau, das meine ich.
Ja. Ja, das war auch so. Also ich wusste natürlich auch nicht, ob jetzt irgendwie Sportwissenschaft das Studium ist, was mich dahin bringt. Das war eher so halt den klassischen nach dem Abi halt ein bisschen gearbeitet. Auch in der Hausaufgabenbetreuung dann in der Schule, also auch wieder was Dienstleisterisches mit Menschen.
Du hast schon alles gemacht. Hast.
Und habe halt Nachhilfe gegeben und bei Hausaufgaben geholfen, so Jugendlichen. Das war auch enlightening auf jeden Fall, mit solchen Leuten mal zu arbeiten. Und da habe ich dann mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, ja, sie studiert Sportwissenschaft und macht das und das in ihrem Studium und lernt das und das. Und dachte mir, boah, das klingt eigentlich ganz cool oder klingt eigentlich so wie in so eine Richtung, in die ich mich entwickeln will vielleicht. Habe mich da beworben, wurde dann genommen, habe das Studium angefangen und war dann so, ja, ich dachte irgendwie, das wäre cooler. So, also so, oder zumindest so, ja, okay, also wusste da auch schon, dass das halt so wie so der erste Schritt nur ist. Also ich dachte nicht, dass ich danach irgendwie fertig ausgebildet bin zum Trainer. So. Also genau aus dem Grund habe ich ja dann mich selber weiterentwickelt, vor allem während Corona, wo man dann eh nichts machen konnte. Und zwar auch genau während meinem Praxissemester tatsächlich, wo ich dann in der Orthopädie angefangen habe. Also ja, das natürlich manche Sachen haben sich auch fast so ein bisschen gefügt, würde ich sagen. Aber vielleicht so dieser klassische Gedanke, okay, ich will was mit Menschen machen und ich mache halt gern Sport. Also ich habe auch schon immer irgendwie alle möglichen Sportarten gemacht und so. Und das war dann wie so die zwei Sachen zusammen ergeben halt dann Sportlehrer, safe nicht, oder Personal Trainer.
Ist aber irgendwie lustig, dass du bei Sportstudium als erstes an Personal Trainer denkst. gerade bei dem Studiengang, den wir ja gemacht haben. Also deiner sah ein bisschen anders aus als meiner. Aber ja, ich dachte mir auch irgendwann so, ich habe es mir cooler vorgestellt hier.
Ja.
So nach ein, zwei Semestern.
Ich dachte halt mehr Sport. Also
genau, dass man halt mehr Sachen macht. Gemacht, so.
Ja.
Aber Trainer werden war also schon, das hast du schon angestrebt, auch als du angefangen hast zu studieren, dass du eben in so eine Richtung gehst.
Ja, voll. Ich glaube
auch. Man kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen mit Menschen arbeiten, auch wenn man Sport studiert hat. Man muss ja nicht unbedingt irgendwie Personal Trainer werden.
Nee, das stimmt. Ich glaube, das war schon auch beeinflusst von dem Content, den ich konsumiert habe. Weil eigentlich diese ganzen, also alles, was ich vorhin so gemeint habe, so Mark Ribbitow, Alan Thrall, Barbara Madison, das sind ja alles Coaches, so, also Strength Coaches, aber vor allem, also Alan Thrall war so, der hat ja auch ein eigenes Gym und hat super viel so OG-YouTube-Content, wie er sein Gym aufgebaut hat.
Das ist dieser Blonde mit so einem blonden Bart.
Mit so langen Haaren, so, ja.
So ein Wikinger.
So ein Wikinger.
Stimmt, und, kenn ich auch noch.
Das hat mich so voll beeinflusst, weil super viel von dem sein Content war so, also der hat Content gemacht, um Klienten für sein Gym zu gewinnen, vor 15 Jahren halt, wo man halt. Der hat so Flyer verteilt und dann hat er halt YouTube-Videos gemacht, so, also so, wo noch kein Mensch halt wusste, was das ist, so ungefähr. Und das hat mich, glaube ich, schon auch viel beeinflusst, dass einfach der Großteil von dem Content, den ich konsumiert habe, also da hatte ich auch, glaube ich, Glück, dass ich nie so in diese krasse Fitfluencer-Schiene gerutscht bin, also dass ich mir dann nie irgendwie, keine Ahnung, 100 David Late-Videos angeschaut habe, sondern dass ich halt eher so Alan Thrall, Elliot Holtz, so diese ganzen Leute, die halt irgendwie Gym-Owner oder Coaches waren, angeschaut habe und halt von denen mehr beeinflusst wurde. Ja, also das hat sich auch dieses Bedürfnis so ein bisschen mitgeformt.
Schade eigentlich, sonst wärst du jetzt vielleicht Bodybuilder, wenn du andere Content-Creator geguckt hättest in deiner Jugend.
Oder ich wäre ein krasser Vollidiot vielleicht auch, keine Ahnung.
Who knows? Ja. Man weiß es nicht.
Ja.
Also ich glaube, so das, was du beschreibst, so deine Sozialisierung, davon hast du ja gesprochen, ich glaube, so dein natürliches Habitat, das ist ja, ich glaube, sowas, was so underlying ja irgendwie alle mitbringen, die bei MTMT landen am Ende des Tages, so bezeichne ich es ja immer. Irgendwas muss uns ja vereinen, so, sonst wären wir auch nicht so die Gang, die wir halt sind, irgendwie, glaube ich. Das heißt, so dieses Dienst leisten wollen, das hört sich ja irgendwie immer so proaktiv an. Ich glaube, das ist bei niemandem proaktiv gewesen. Also es ist ja niemand hierher gekommen, also jetzt nimm Quiz als bestes Beispiel, der gesagt hat, so, ich will unbedingt Face Your Fear-mäßig mit Menschen arbeiten, weil das kann ich ja so gut. So. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, am Ende des Tages, es schlummert irgendwas in uns drin, was uns dahin manövriert hat, dass wir das jetzt machen.
Ja.
Dass wir den Scheiß so machen, wie wir es halt einfach machen. Und auch so mit dieser Authentizität, mit dieser Integrität auch und auch finaler Motivation am Ende des Tages. So. Ohne, dass man das irgendwie suchen muss. Also das kann man schon suchen, das haben wir auch ja diverse Male gemacht und so weiter. Aber ich glaube, alles um dich herum, also familiär, aber letztendlich auch einfach so im erweiterten Kreis, ist einfach so eine natürliche Journey für dich.
Ja, ja, ich glaube, also so was du meinst, so dieses Bedürfnis, das ist ja eher so, das lernt man ja auch fast so ein bisschen, also was ja auch hier immer ein großes Thema ist, so, dass man halt wirklich ein Interesse am Gegenüber hat und dass man das halt auch, also dass das so eine Grundvoraussetzung ist, das hat man vielleicht so, also dieses Bedürfnis war ja eher auch einfach unter Menschen zu sein. So, ich glaube, das formt sich ja erst mit der Zeit, wenn man lernt, was man eigentlich tut. Also genauso wie wenn man in einer Bar arbeitet und irgendwie denkt, ja, ist einfach cool, unter Leuten zu sein. Ich glaube, man lernt dann erst so, was es halt bedeutet, ein Gastgeber zu sein.
Mhm.
Aber für mich war schon das, also das ist natürlich auch vielleicht direkt die Überleitung, außer du wolltest noch auf was anderes hinaus, aber so, was für mich schon, glaube ich, so underlying immer da mitgeschwungen hat, ist ja so ein bisschen so meine gesundheitliche Historie, weil das war schon was, wo ich, glaube ich, schon auch wie so für mich selber fast so formuliert habe, so dass, also so will ich auch für andere Menschen auf eine Art und Weise da sein können. Also so wie die Leute, die mich damals unterstützt haben bei meiner gesundheitlichen Reise, sage ich mal, für mich da waren. So das war, glaube ich, schon was, das habe ich von denen vielleicht schon gelernt. Und also so für Kontext, wenn wir da jetzt reingehen so, ich hatte mit 16 hatte ich einen spontanen Pneumothorax, für alle anderen Ärzte da draußen, die wissen, was das ist, aber es das heißt im Endeffekt einfach, dass die Lunge, dass ein Lungenflügel kollabiert, und spontan bedeutet halt, dass das einfach so passiert, also ohne, normalerweise passiert das halt irgendwie bei Autounfällen oder so, wenn dann irgendwie eine Rippe da die Lunge punktiert, und ich hatte das einfach so, und das Abgefahrene, das muss man auch sagen, ich hatte so in der Schule so ein weirdes Gefühl, also war 16, war in der Schule, habe, glaube ich, sogar irgendwie eine Klausur geschrieben und war dann so, Alter, ist irgendwie, irgendwas ist komisch. Und wir haben halt Schulsanitäter natürlich gehabt und es war halt so, der Schulsanitäter war so ein 13-Jähriger und ich bin da reingegangen und habe dem das so beschrieben und dann so, boah, ja, irgendwie vielleicht irgendwas so eingeklemmt oder interkostal irgendwas an den Rippen oder so. Mhm. Und dann hat er mich so abgehört und dann meinte der so zu dem anderen Schulsanitäter so, weil das war auch so ein Homie von mir, der war, ist dann dazugekommen, meinte so, boah, was, wenn das ein Spontanpneumothorax ist, aber das war so was richtig so Mystisches. Also das ist auch, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals war das schon auch nicht so common. Also das war schon wie so, ja, aber sowas passiert eigentlich nicht und so. Dann meinte er, ja, geh mal zum Arzt. Und dann war ich erst bei der Hausärztin, dann war ich beim Orthopäden und der hat halt gemeint, ja, lass trotzdem mal ein Röntgenbild machen, weil ich habe dann zu ihm gesagt, ja, der Schulsanitäter hat das so gesagt, dass das sein könnte. Und er so, boah, krass, okay, das wäre crazy, wenn das wäre. Und dann hat er mich zum Röntgen geschickt. War ich beim Röntgen, bin so rausgekommen, dann hat er wirklich so auf dem Röntgenbild mir so gezeigt, so das ist der linke Lungenflügel und das ist der rechte. Ich meine, du hast es tatsächlich, dieser 13-Jährige hat das so aus der Luft diagnostiziert und dann war ich hatte halt keine Ahnung, was das bedeutet und er so, ja, das, also fahr jetzt sofort ins Krankenhaus. Ich so, okay, war halt so 16, ich dachte mir so, ja, mir geht's gut, ist alles okay, bin hingefahren und es war so um Halloween rum. Und dann war ich in der Notaufnahme und die haben mich sofort drangenommen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und dachte ich mir, okay, geil, komme ich schnell wieder nach Hause.
Sollte man sich nicht denken, okay, geil, wenn man sofort drankommt in der ja, Notaufnahme, aber ja.
Das wusste ich da noch nicht. Und dann haben die mich so drangenommen, meinten, ja, so wir müssen die, weil da ist dann Luft in deinem Brustkorb und die müssen wir halt jetzt rausholen. Meinte ich so, okay, halt so mit einer Spritze oder was oder ich hatte ja keine Ahnung. Und dann meinten, nee, wir bohren da jetzt so ein Loch rein in deinen, also durch deine Zwischenräume von den Rippen, durch die Interkostels so und ziehen das mit so einem Schlauch, mit so einer Batterie raus. Und dann meinst du, okay, so wie lange dauert das? Und er so, ja, du bist halt jetzt für eine Woche hier. So.
Was meinst du, wie lange dauert das? So, hallo? Setz
dich sofort hin. Ich so, hä, morgen ist Halloween,
so, gleich.
Ich bin auf einer Party eingeladen. Also ich war so richtig so, ich war auch so, ich hab's halt nicht so ernst genommen. Und dann meinte er so, also wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, so, dann kann es auch sein, dass du drauf gehst so. Und dann ich so, okay. Dann habe ich es, glaube ich, erst so realisiert. Und das war dann natürlich gut, dass ich schon da war und es früh gemerkt habe. Die haben dann diesen Eingriff gemacht, halt so, war auch wach. Und dann haben die da mit so einer Stange mir da so ein, also explicit Content für alle, die sensibel sind.
Triggerwarnung.
Haben dann da so ein Loch gebohrt halt. Und das ist wie, wenn man so, falls man schon mal Weisheitszähne gezogen bekommen hat. So, wenn da so ein Zug drauf ist, merkt man da ja auch. Also hast du ja vielleicht auch irgendwie schon mal sowas erlebt so. Mhm. Weiß ich nicht, abgefahrenes Gefühl. Und dann war das halt irgendwie so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, passt schon. Nach einer Woche ist wieder alles gut. Und dann meinten die, ja, so, ich habe natürlich auch ab und zu mal eine Zigarette geraucht zu der Zeit und so. Und dann meinten die, ja, mach das mal nicht mehr so. Und ich so, ja, okay, passt schon. Bin wieder gegangen, war erstmal alles gut. Und dann einen Monat später hatte ich das wieder. Und ich wusste ja schon, wie sich das anfühlt so. Und mal ja, okay, ich fahre diesmal direkt ins Krankenhaus, so ich weiß genau, was das ist. Und da haben sie dann gesagt, okay, das ist so, das ist ja eh schon weird, so, dass einem sowas, also das gibt sozusagen schon selten so, aber das haben sie noch nie gehört, dass es einen Monat später wiederkommt. So, das darf eigentlich nicht passieren, jetzt operieren sie mich so gescheit. Und dann haben sie mich halt so Vollnarkose, haben so ein Stück von der Lunge entfernt und Rippenfell abgezogen, dass es sich, also so richtig abgefahrene Sachen irgendwie gemacht. Und dann meinten die so, okay, jetzt, dass es nochmal passiert ist, so 3%, also so 3 von 100 Leuten kommen dann nochmal. Einen Monat später, genau das gleiche nochmal. Und da war gefühlt so gerade so die Narben verheilen. Da meinten die so, ja, wir können dich halt nicht nochmal operieren, wir machen es jetzt nochmal mit so, wie beim ersten Mal. Und das war halt so richtig absurd, weil, also ich war ja ein junger, gesunder Mensch. So, und das Einzige, was ich mal hatte, war mal, ich hatte mal ein bisschen Rückenschmerzen, ich hatte mal irgendwie ein paar, also ich hatte auch mal irgendwie was an den Knien so irgendwie und so, aber wenn man halt Sport macht, das ist ja irgendwie auch normal, aber das war so richtig, wo ich dachte so, Alter, bin ich jetzt irgendwie einfach so, bin ich jetzt einfach krank, also bin ich einfach irgendwie, habe ich irgendwas, was nicht weggeht oder ich war ja auch auf der Lungenstation, so meine Zimmernachbarn hatten zum Teil auch irgendwie Lungenkrebs und so, also es war so richtig, auf einmal dachte ich mir so, ist mein Leben jetzt einfach für immer anders irgendwie, also es war schon echt, So diese, ich sag mal, Ignoranz, Arroganz, die ich am Anfang hatte, so von wegen so, ja, wird ja schon wieder passen dann und so. Das ist dann wie so 180 Grad, wo ich dachte so, Alter, ich laufe jetzt für immer mit so einem Schlauch und so einer Batterie in meiner Brust rum und muss irgendwie künstlich beatmet werden. Also so alle möglichen Filme mir geschoben. Und dann war erstmal alles gut. Und dann 2 Jahre später hatte ich es nochmal. Mit 18 dann, weil davor war ich ja 16 oder 19 war ich dann. Und dann bin ich zurückgekommen und die waren schon so, und ich hatte die gleichen 3 Ärzte, die mich damals, ich wurde dann auch schon, ich war dann schon so, erst hatte ich einen Arzt, dann hatte ich 2 Ärzte und dann hatte ich den Oberarzt, Chefarzt, Ding, also alle, die ganze sozusagen Thoraxchirurgie waren dann meine behandelnden Ärzte und die haben dann gesagt, okay, so, wir haben, die haben auch tatsächlich wie so was gelernt von meinem Case und waren so, wir machen jetzt einmal eine große, krasse OP und dann ist nie wieder irgendwas. Und dann meinte ich, ja, okay, let's go. Und da war ich aber schon, also ich war dann so, Alter, das kann ja nicht sein. Also jetzt war 2 Jahre alles gut und dann haben sie halt so eine richtig krasse OP gemacht, auch mit irgendwelche Sachen haben die mir in den Brustkorb gestreut und also ganz vogelwilde Sachen, weiß ich gar nicht, was sie da alles gemacht haben. Also irgendwelche Chemikalien und so, um das halt alles so meinten, das ist wie so, danach ist bombenfest. Und da meinten die, ja, und jetzt passt alles wieder. Und
ausgehärtet jetzt von innen.
Genau, ja. Also so, das ist da so festgeklebt, also selbst wenn da nochmal ein Loch wäre.
So rechter Thorax aus Titan innen drin.
Ja, genau, also so rechter Thorax ist Wolverine, ist verkleidet mit Adamantium. Und, aber ja, das war natürlich schon so, wie so seiner Sterblichkeit sich bewusst werden. Und seitdem ist alles gut, toi, 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 so. Also das ist jetzt natürlich auch schon Jahre her. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war in der Zeit, natürlich die Ärzte haben einen krassen Job gemacht, aber der insgesamte Monat, weil ich war immer so für eine Woche im Krankenhaus, den ich da verbracht habe, waren ja die Pflegerinnen und Pfleger, die sich halt um mich gekümmert haben. Das waren halt die MVPs.
Also the real MVPs.
Das waren halt so klar, so meine Eltern, meine Freunde, alle haben mich besucht und haben sich gekümmert, aber das ist ja so eine begrenzte Zeit und du bist halt den ganzen Tag bist halt in diesem Krankenhaus und hast halt nichts zu tun, kannst nichts machen, wartest die ganze Zeit, dass irgendwer kommt, dir irgendwas sagt. Und ich hatte wirklich, also sicher auch irgendwie Glück, aber ich hatte wahnsinnig, wahnsinnig herzliche und nette Pflegerinnen und Pfleger, also vor allem die Nicolette und der Arnes, das waren die Goats. Die waren wirklich, das war so, der hat mich beim letzten Mal hat der extra gesagt, er will mich vom OP abholen, so. Und dann bin ich so aufgewacht und ich so, ah, du schon wieder? Und so, also so, das war so krass und das hat mich so inspiriert. Also, was ich eben meinte, so, das hat mich so inspiriert zu sagen, so, wie krass diese Leute, also unabhängig von der krassen Medizin und so, die da gemacht wurde, dazu beigetragen haben, dass mich das nicht irgendwie so voll consumed hat und ich irgendwie da krass depressiv geworden bin, dass die einfach so gut zu mir waren und so einfühlsam und aufmerksam, liebevoll mit mir umgegangen sind, obwohl es so wildfremde war. Das war ja einfach deren Job. Und da waren ja, keine Ahnung, wie viel 1000 andere Leute noch in diesem Krankenhaus und viele andere Leute auf dieser Station, um die sie sich auch noch gekümmert haben. Aber das ist mir richtig krass in Erinnerung geblieben. Also wie viel das für mich ausgemacht hat, dass das einfach gute Menschen waren, die gut zu mir waren, die sozusagen nicht einfach nur so, ja, eingestempelt, mache jetzt meine Schicht, ausgestempelt, gehe wieder nach Hause. Und also so zum Thema Leuten helfen wollen oder unterstützen wollen oder wie auch immer man es für sich formuliert, das habe ich da mitgenommen. Das hat es schon auch so gesparkt, zu sagen, ich will irgendwie das Gleiche auf meine Art und Weise für andere Menschen tun können, auch wenn es natürlich was anderes ist, was ich jetzt mache, aber sag mal, das auf einer kleineren Ebene das gleiche Gefühl, wenn man jemandem irgendwie hilft, seine gesundheitlichen Ziele zu erreichen oder irgendwie, dass halt jemand einfach, ich weiß nicht, durch Training auch sein Leben verändert, so das war schon so, da will ich irgendwie hinkommen, das machen zu können, den Skill zu haben. Mhm.
Und vielleicht auch, also wir haben da ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal drüber gesprochen, immer wieder bin ich berührt, wenn du die Geschichte so erzählst, auch in ihren 3 Episoden und so weiter, weil
4.
4. Ihr müsst euch mal vor Augen halten, der Javan erzählt es immer so beiläufig und er erzählt halt so, ja, ich hatte halt einen spontanen Pneumothorax, so als wäre es nichts gewesen und so weiter. Das muss man sich schon erstmal vor Augen halten. Also auch so, dass du dann mit 16 dir nur nicht vor Augen hältst, so hey, scheiße, ich bin fucked up oder ich hätte auch draufgehen können und so weiter. Das realisiert man ja wahrscheinlich auch erst im Nachhinein so wirklich. Ja. Also auch mit 19 vielleicht dann zum ersten Mal so wirklich und so weiter, wo man halt dann erwachsener geworden ist. Also ja, halt noch ein heranwachsender Erwachsener wird. Mhm. Und ich glaube so, eben, darüber haben wir schon viel gesprochen, dass so dieses, also so habe ich es jedenfalls immer empfangen von dir als Information, so dieses Element von, ich war eigentlich, ich formuliere es mal drastisch, dem Tod geweiht und habe jetzt aber einfach ein dynamisches, erfülltes Leben und das als Prozess zu sehen, den man quasi anderen Menschen auch angedeihen lassen kann und so weiter. Das ist ja so ein Momentum, was wir bei MTMT ja immer wieder versuchen und wir haben ja auch schon auch Extremfälle bei uns. Also die meisten sind halt keine Extremfälle, sondern, oder vielleicht sind das die Extremfälle, so, die eigentlich alles haben könnten, aber aufgrund von zu viel Möglichkeiten eigentlich den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen. So.
Ich habe dich immer, also es hat auch lange gedauert, bis ich überhaupt deine Background-Story erfahren habe, so. Und ich habe dich halt immer als gut gelaunten, auch resilienten Dude erlebt. Und jetzt so im Nachhinein, auf was führst du das zurück? Weil andere Menschen wären heute, glaube ich, ganz anders nach solchen Erfahrungen, weißt du? Anders geprägt. Worauf führst du das zurück, dass du, ich nenne es jetzt einfach mal, dass sich das nicht fragil gemacht hat, diese Episode?
Zumal du ja auch halber Italiener bist. Also weißt du, was ich meine? Also so weinerliche Italienerwurzeln halt auch so. Ja, also wisst ihr, was ich meine? So.
Ja, aber ich habe auch die, ich habe halt auch die harten Tschechenwurzeln.
Ja, das ist, halt. Also, das gleicht halt big time aus. Das
gleicht krass aus.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, also ich glaube schon, dass es sicher mal einen Punkt gab, wo, also wie gesagt, das auch ganz anders hätte, in eine ganz andere Richtung für mich hätte schlagen können. Ich meine, ich glaube in vielerlei Hinsicht, ich hatte ja auch Glück, dass wirklich alles wieder gut geworden ist so, also im übertragenen Sinne, dass mir dann beim letzten Besuch gesagt wurde, jetzt passt, kannst auch wieder alles machen. Ich hatte natürlich, also lustigerweise muss man dazu sagen, nachdem sie mir das gesagt haben, ich bin nach Hause gegangen, das war im Sommer, also nach dem vierten Mal, nach der großen OP, also hier so lauter so, hier so vier Narben eben und die eine war relativ groß, weil eben das waren so zwei Schläuche beim vierten Mal, die sie mir da so reingewurschtelt haben. Und die obere Narbe ist, deswegen habe ich dich auch mal gefragt nach deiner OP, wie Wundheilung so für dich im Sommer war. Mhm. Die ist einfach nicht, verheilt. Also die war einfach, die Nähte sind einfach durch, also meine Haut ist gerissen in den Nähten, weil es halt die ganze Zeit heiß war und ich halt krass geschwitzt habe und alles weich war und so. Da hatte ich auch noch so eine ganze Odyssee hinter mir den ganzen Sommer lang mit, ich war wirklich dann irgendwann bei einem Schönheitschirurg, weil der dann so, es war halt so ein befreundeter Arzt von meiner Hausärztin, der halt dann wirklich da so eine fucking OP gemacht hat, um diese Narbe zu zunähen. Es hat immer noch nicht gehalten. Dann haben sie es offen zuheilen lassen. Also ich hatte dann so ein Loch hier. Also natürlich war das innerlich schon verheilt, was dann einfach so, also auch insane, was der menschliche Körper so macht. Ich habe das so mit Fotos dokumentiert. Das ist halt einfach so mit der Zeit halt so zugewachsen. So deswegen ist die eine so fett und wulstig, so crazy. Aber beside the point, sondern was ich eigentlich sagen wollte, ist, natürlich hatte ich dann diese Perspektive, okay, so das war halt super kacke, aber jetzt geht's ja wieder. Und ich hatte natürlich die Unterstützung, die ich ja vorhin beschrieben habe, von Freunden und Familie und von Pflegerinnen und Pflegern und von den Ärzten. Also so, ich glaube, ich hatte da schon ein sehr großes Auffangnetz. Aber ich weiß nicht, ich glaube schon, dass ich mir immer so dachte, währenddessen, so entweder kann ich jetzt halt so, ja, alles scheiße und warum passiert mir das jetzt und so? Oder ich kann halt mir überlegen, okay, was, so irgendwas Gutes werde ich daraus ja irgendwie ziehen können. Also irgendein Learning, irgendeine Erfahrung, irgendwas, was ich so, ich sag mal, produktiv mitnehmen kann so. Und das, weil man, also man hat ja auch nichts zu tun in so einem Krankenhaus und man kann sich nur so viele YouTube-Fitness-Videos anschauen, was ich natürlich gemacht habe. und irgendwie sich von Jamie Oliver anschreien lassen, wie man sein Essen würzt und so. Und dann, und vor allem, das war noch zu einer Zeit, wo so, da gab es halt kein gescheites WLAN in dem Krankenhaus und ich hatte halt natürlich noch nicht wie heute Unlimited Gigabyte. Ich habe mir dann immer für so 20 Euro 10 Gigabyte nachgekauft und war dann so, okay, fuck, jetzt habe ich schon irgendwie 100 Euro heute für YouTube-Videos schauen ausgegeben, jetzt reicht's mal.
Deswegen hast du immer so viel gearbeitet auch, als du jung warst.
Und dann halt so, ja, okay, dann muss man sich halt mit seinen Gedanken auseinandersetzen und das waren halt die Gedanken, die ich mir gemacht habe, war so, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ich kann ja nicht einfach diese Erfahrung irgendwie machen und dann war es das wieder danach. Also irgendwas muss, also so zumindest war das, weiß nicht, in meinem Kopf war das so die logische Schlussfolgerung zu sagen, irgendwas muss ich ja damit tun. Also das wäre ja wie so verschwendeter Erfahrungsschatz. Und ich glaube so den, was es sicher in mir auch so ein bisschen ausgelöst hat oder warum ich das schon hatte, ist, dass ich auch jung schon mit so anderen, boah, wie soll ich das sagen, Schwierigkeiten mal konfrontiert war, also mit einem Todesfall, mit einer schwierigen, also mit schwierigen Menschen in meinem Leben, sage ich mal. Und das war dann alles irgendwie so, daraus habe ich auch immer irgendwie was Positives ziehen können, bewusst oder unbewusst. Und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, dann wird das hier auch funktionieren. Und ja, also vielleicht auf eine Art und Weise war das fast wie so, entweder ziehe ich was daraus oder ich gehe halt unter. Also so, das war dann für mich fast wie so eine, es gab keinen Mittelweg, also es gab keine neutrale Art und Weise, damit umzugehen, sondern halt entweder eine positive oder eine negative, und ich habe mich halt für die positive entschieden, was draus zu lernen, was mitzunehmen und irgendwie was draus zu machen halt für mein Leben, was mich ja irgendwo über ganz viele andere Ecken hier hingeführt hat, also zu diesem Moment.
Das sind ganz schön krasse, erwachsene, reife Gedanken für einen 18-, 19-Jährigen. Also Respekt, dass du die Zeit, als das Datenvolumen aufgebraucht war, zwischendrin im Krankenhaus genutzt hast, um eben proaktiv die Sache anzugehen. Ja.
Ich glaube, es lag natürlich auch daran, dass der Brainrot da noch nicht so advanced.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dann wird das Ganze bei dir anders aussehen.
Ja.
Zum Glück hattest du noch nicht unbegrenztes Datenvolumen.
Heute habe ich unbegrenztes
Zum
Datenvolumen.
Glück gab es noch keine Reels,
ja,
und kein TikTok damals.
Also es ist trotzdem schon spannend, also was du auch gefragt hast, Kuh, so, woher kommt es und so weiter, so wie diese Nature and or Nurture-Frage. Also ich kann das natürlich auch nur als Außenstehender so ein bisschen mit beurteilen und bewerten anmaßender Art und Weise, weil ich deine Eltern ja auch kenne und weil ich ja auch, also ich habe wahrscheinlich deine Eltern genau so aus meinem direkten Umfeld verloren, als du quasi geboren wurdest, beziehungsweise einfach wahrscheinlich dann kurz danach oder so.
Klingt wie ein Vorwurf, na, dir aber.
Nein, es klingt vielleicht ein Vorwurf an mich gestellt, nicht an Javan und seine Eltern gestellt. Anyway, was ich damit sagen will, ist so, ich glaube auch da, dass es einfach, es gab gar keine andere Möglichkeit, als das alles positiv irgendwie mitzunehmen. Beziehungsweise, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das eine proaktive Entscheidung war, sondern nochmal, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das war halt, glaube ich, einfach so, das war halt in deiner DNA. Also wenn ich halt von diesen drei I's spreche, dann ist das halt einfach irgendwie, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also irgendwie klar, dass du es einfach mit einer positiven Intensität irgendwie digestest und was draus machst, aber gar nicht unbedingt, dass du sagst, das ist jetzt mein Plan. Sondern also, da gab es gar keine andere Möglichkeit.
Ja.
Also so würde ich das einstufen, nur aufgrund der Tatsache, wie ich die Charaktere deiner Eltern einstufe, die ja quasi auf irgendeine Art und Weise auf dich abgerieben haben und von denen du ja was mitbekommen hast. Weißt du, was ich meine?
Absolut, ja.
Also so, wenn deine Eltern andere Menschen wären, dann wäre es vielleicht auch anders verlaufen.
Auf jeden Fall.
Und dann natürlich einfach so, das ist ja Nature und Nurture, wenn man so will, so ein bisschen, wenn es dann so gewesen wäre, dass dein ganzes Umfeld irgendwie dich auch anders mitgenommen hätte, dann hätte es schon eben auch in eine andere Richtung gehen können. Aber ich glaube, so rein von dem, wer du bist und was du an Potenzial mitgegeben bekommen hast, so ist das der einzige Weg gewesen für dich, der auch gar nicht in Frage zu stellen gewesen ist.
Ja.
Bei Luis hätte es vielleicht schon ganz anders ausgeschaut. So. Es hätte wahrscheinlich jetzt arschlange Haare und also so ein Mittelscheitel, wisst ihr, was ich meine? So wie auf der Kaffeetasse. Und du wärst halt der krasseste Gamer der Welt jetzt. So.
Wahrscheinlich.
Schon,
ja.
Gell?
Ja. Also deswegen, ich habe davor krassen Respekt, weil wenn ich mir denke, wäre mir sowas passiert mit 18, 19, so weiß ich nicht, ob ich das so weggesteckt hätte. wie du. Also irgendwie bezweifle ich das. Und ich glaube auch, also viel, ich glaube generell unser Umfeld, die Umwelt, in der wir leben, die viel geprägt wird durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ist natürlich ein riesiger Einfluss. Also da bin ich voll bei dir. Und deswegen kann man vielleicht auch nicht so sagen, so, ja, deswegen und deswegen, weil, keine Ahnung, es passiert halt, aber es ist trotzdem jetzt kein Zufall oder es ist nicht einfach nur so angeboren, sondern da haben halt ganz viele Faktoren, ganz viele Menschen dann einen Anteil daran, dass man das so aufnimmt, wie man es aufnimmt.
Total.
Was hat das Ganze so auf einer sportlichen Ebene mit dir gemacht? Also weißt du, weil ganz viele Leute wären, glaube ich, so erstmal sehr, sehr vorsichtig, was Belastung und Training und so weiter angeht. Also wie hast du das weggesteckt? Warst du vorsichtig? Wie ging dein sportlicher Weg quasi nach dieser Erfahrung weiter?
Du hast ja erstmal auf alle Fälle gleich alles ins Wasser verlagert und ab Null getaucht, oder? Hast du doch mal erzählt. Also du hast einfach alles im Wasser gemacht erstmal, oder? So, viel getaucht? Nein? Du warst doch die ganze Zeit in Aschheim, habe ich gedacht.
Ja, Wakeboarden war ich. Wakeboarden. Tauchen war tatsächlich die eine Sache, wo sie meinten, das vielleicht muss nicht sein, so wegen dem Druck und so.
Okay.
Das war die eine Sache, von der sie mir abgeraten haben. So. Mhm. Also so auch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das so zwischendrin war, so mit eben so die ersten Male, wo ich so 16 und so war. Das war eh so eine Phase, wo man halt so, da war ich eher so, wie komme ich zurück zu meinem Sport, sondern eher so, wann kann ich wieder feiern gehen so und saufen und ab wann ist das okay.
Perfekt.
Aber natürlich schon erstmal eine gewisse Paranoia immer gehabt und so, auch wenn die mir immer versichert haben, dass es so okay ist, also dass es jetzt nicht irgendwie unbedingt wiederkommen kann, weil mich jemand anrempelt oder weil irgendwie, keine Ahnung, also das ist ja auch einfach so immer passiert. Also im Endeffekt war das so, wenn es passiert, passiert es halt und so. Und nach dem letzten Mal haben sie auch gesagt, ja, kannst du alles wieder machen, warte halt irgendwie jetzt ein bisschen. Dann hatte ich ja eh das ganze Wundheilungsthema, also ist schon natürlich irgendwie so, hat immer eine Weile gedauert, um wieder zurückzukommen. Aber ich habe halt wahrscheinlich auch Glück gehabt davor schon immer, also schon als Kind und als Jugendlicher immer viel Sport gemacht zu haben. Und habe auch mit 13, 14 schon auch ein bisschen Krafttraining gemacht, so mit meinem Dad halt im Leos.
Mhm.
Natürlich nur Klimmzüge und Dips und Liegestützen, weil Gewichte sind kacke, hat er mal, also so mochte er nicht. Also immer nur in diesem einen Raum, wo halt ein Sandsack und eine Klimmzugstange hängen, so da haben wir halt dann immer trainiert. Und das habe ich dann auch wieder aufgenommen für eine Zeit, bis ich dann so, ich weiß nicht, vielleicht auch fast so ein bisschen wie so aus Trotz, oder um es mir zu beweisen, habe ich gesagt, okay, ich mache halt jetzt, also ich habe es als Jugendlicher mal gemacht und jetzt mache ich halt so, jetzt kickboxe ich halt wieder. So von wegen, soll er mir halt reintreten, so kriege ich schon hin. Der Arzt hat gesagt, ich darf, darf mir einer reintreten. Und
ist selber schuld, wenn er in die Adamantium-Seite reintritt.
Genau.
So bricht er sich halt einen Fuß.
Absolut.
In wen eigentlich, Entschuldigung für alle, die es nicht verstehen, also ich schon, aber ihr da draußen nicht, vielleicht könnt ihr es mal erklären. Wie sie mich jetzt anschauen. Seht ihr das? Ja.
Wenn jetzt was? Ich verstehe die Frage nicht.
In wen reintreten, meinst du?
Ihr habt von einem Material gesprochen im Moment.
Adamantium.
Ja.
Das, was das Skelett von Wolverine ist damit bezogen, mit dem Metall.
Es gibt auch in einem Film, wird gezeigt quasi die Origin-Story von Wolverine und wie das Adamantium in seine Knochen infused wird. Das war das Bild, was ich vor Augen hatte, als du von deiner OP geredet hast.
Ja.
So lief das ungefähr ab.
So,
oder
genau,
du lagst in so einem Tank und hast dann
X-Men Origin, so lief es ab.
Ja. Ich kann auch dazu sagen, jetzt mal kurz als Disclaimer, ihr werdet, wann immer jetzt der Javan auch auf dem Podcast ist, so viele Sachen dazu lernen, also auch Sprachgewandtheiten auf Englisch, Anglizismen oder wie sie heißen und so.
Diese kulturelle Referenzen.
Diese ganzen so Dinge werdet ihr lernen, okay? Also hatet es nicht, sondern appreciated es. Ja. Und jetzt weiter im Text.
Genau, aber das, also so, es war natürlich schon, also um deine Frage direkt dazu beantworten, natürlich schon so, dass ich mir da viel Gedanken gemacht habe. Aber ich glaube, es ist auch immer genug Zeit verstrichen, fast schon so ein bisschen wie so, die ersten Male ist immer so viel Zeit verstrichen, weil es halt so oft nacheinander war, dass ich einfach eh keinen Sport gemacht habe und dann immer halt so, ja, ich weiß nicht, so intuitiv halt einfach wieder damit angefangen. Also ich kann es, glaube ich, gar nicht, kann es jetzt gar nicht so rückwirkend, wie so rationalisiert, ja, ich habe erst so gemacht und dann so gemacht, sondern ich habe einfach irgendwann wieder angefangen, Sport zu machen.
Und dir wurde auch nie irgendwie Angst gemacht, du wurdest nie fragilisiert, es wurde jetzt nie gesagt, du musst jetzt voll vorsichtig sein, sondern es war eher so der Vibe, so ja, jetzt chill kurz und dann mach.
Der Arzt war eher so, sogar beim letzten Mal meinte er, ja, tauchen vielleicht trotzdem nicht, aber so, so what? Aber der meinte so, wenn es verheilt ist, dann soll der dir da reintreten, passt schon. Also es war schon auch natürlich
nice.
War schon cool. Also er hätte auch sagen können so, boah, nee, mach das nie wieder und so. Also da hatte ich sicher auch Glück oder habe das natürlich auch dankend angenommen und mir gedacht so, ja, okay, let's go. Und ja, eigentlich seitdem, also ich habe auch eigentlich nie wirklich Probleme gehabt oder darüber nachgedacht so, ob das jetzt irgendwie, ich habe natürlich schon reingehorcht am Anfang, aber ich glaube, irgendwann hat sich das dann einfach wie so verpufft. Also ich habe dann nicht mehr...
Durchs Tun halt,
genau. Also natürlich dann eben gekickboxt, Krafttraining gemacht und dann irgendwie gemerkt, okay, es passt wirklich. Sicher, also ich kann mich jetzt vielleicht auch nicht mehr so dran erinnern. Ich werde sicher damals irgendwie so ein bisschen vorsichtig gewesen sein und so ein bisschen geguckt und gemacht haben und rumgedoktert haben, aber am Ende war das, glaube ich, einfach so, okay, ich mache einfach weiter, bis es mal irgendwie vielleicht sich komisch anfühlt oder so, aber hat es nie, deswegen, ja. Aber das war ja auch vielleicht eher fast so, wie ich mir dachte, boah, ich will irgendwas mitnehmen, so für mein Leben, war auch währenddessen so die Appreciation dafür, also wenn man dann mal nicht fit ist, also so, ich glaube, das hat man ja sogar, wenn man irgendwie einfach mal eine Woche die Grippe hat oder so, dass man sich denkt, so, wow, wie geil ist es eigentlich halt, gesund zu sein und irgendwie Sachen machen zu können. Und ich kann mich auch so erinnern, auch dieser Alan Thrall, weil das war ein Marine, also der war früher beim Militär und der war Bodybearer, also der hat so Särge getragen, deswegen mussten die alle jacked sein so. Und er meinte, dass ihn das voll gehittet hat, als der in so einem Veteranenzentrum war, wo die Leute halt zum Teil amputierte Körperteile hatten und so, die halt meinten so, boah, was ich dafür geben würde, nochmal ins Gym zu gehen und zu trainieren, so halt zu squatten, weil ich habe halt nur noch ein Bein und so. Und das war für mich auch so, ich komme ja wieder in die Welt zurück und kann das machen, deswegen werde ich das auch machen. Also ich werde diese Gesundheit, die ich zurückbekomme, werde ich auch benutzen. Und nicht dieses Privileg
mit Füßen treten, indem ich nichts mache.
Genau. Also das hat, glaube ich, auch immer unterschwellig mitgeschwungen, so dieses so, hey, weißt du noch, wie das war, als du halt im Bett lagst und dir dachtest, wow, wie geil wäre es jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Workout, was ich mir gerade auf dem Handy anschaue, selber zu machen und so. Deswegen, das war für mich dann auch fast wie so außer Frage, da nicht wieder hinzukommen, die Sachen machen zu können, auf die ich Bock habe, sportlich und körperlich.
Ja. Ist es was du auch proaktiv in dein Coaching mit einfließen lässt? Also thematisierst du deine Story auch?
Boah, ist eine gute Frage. Ich glaube, so oft und viel habe ich das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Vielleicht auch manchmal, weil ich das, wie du sagst, so in meinem Kopf ist es schon so, ich sag mal, ich hab damit selber schon so viele Runden mit mir selbst gedreht und also manchmal, wieso vergesse ich das fast so? Mhm. Das kommt dann, wenn dann irgendwie nur hoch. Ich glaube, mit ein, zwei Leuten habe ich drüber geredet, aber eher so, weil das so der Kontext hergegeben hat. Aber ich glaube, für mich, ich habe da so mit Frieden geschlossen und abgefunden, dass ich das manchmal gar nicht mehr so auf dem Schirm habe. Also so, das kommt dann, also als wir unser Gespräch haben, ist mir das auch fast wie so in den Kopf geschossen.
Alter, da war ja was
so. Also so, das ist wirklich mal, also irgendwie auch krass, dass das so, aber irgendwie halt gut verarbeitet ist wahrscheinlich dann, dass das halt einfach so mit existiert, aber gar nicht mehr so präsent in meinem Kopf ist. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch hier und da vielleicht manchmal sogar gut wäre oder ein guter Punkt wäre, vor allem mit den Leuten, mit denen man ja dann längere Beziehungen aufbaut oder intensivere Beziehungen aufbaut, die ja auch immer ihre Probleme und ihre Geschichten mit einem teilen, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen noch mehr sharen kann, vor allem wenn das ja irgendwie dazu geführt hat, dass ich gerade das mit denen mache, was ich mache und auch die Inspiration dafür war, das machen zu wollen. Ich glaube, wenn, dann schwingt es so in dem Sinne für mich intern mit. Mhm. Aber nee, stimmt, das habe ich, glaube ich, so mit den meisten Kunden gar nie so groß thematisiert. Also auch gar nicht bewusst, also vorenthalten.
Ja, ja, klar, so, klar. Du hast ja auch gerade gesagt, dass es für dich so irgendwo ganz hinten im Kopf ist. Also auch als wir gesprochen haben, da hast du es ja erst wieder ausgegraben. Also ich wusste es ja auch nicht.
Ja.
Also was du vorhin gesagt hast, Kuis, auch erst als wir darüber gesprochen haben, hey, was ist überhaupt deine Backstory und so weiter, kam das dann zutage. Also in der ganzen Zeit, wo du hier dich beworben hast und so weiter, dann in der Anfangszeit, das war ja nie ein Thema. So, ich habe mir halt immer gedacht, so, das ist echt ein krasser, fieser Kerl. Also so wie sein Dad halt, der hat bestimmt irgendwie mal ein Messer da reinbekommen oder so, als ich dich halt oben ohne gesehen habe, aber ich, weil ich bin ja auch so schüchtern, habe ich nicht getraut zu fragen, was es ist.
Das erzähle ich natürlich auch, wenn Leute mich fragen, was da passiert ist.
Natürlich, natürlich. Aber weißt du, ich glaube schon so, die Sache an sich, gerade bei Leuten, die vielleicht auch eine schwere Krise durchmachen, da ist es auf alle Fälle natürlich ein super probates Mittel. So, also alle, ja. Die jetzt auch zuhören, das sind auch solche Dinge, die ich mit allen Leuten immer thematisiere, die bei uns auch Praktikum machen und so weiter, so nach dem Motto, tell me your story, weil jeder hat eine Story zu erzählen. Also Quiz halt, brillentragender Nerd, der halt irgendwie nur so, ihr kennt dieses Meme, oder? Wo diese falsche Bill Gates Frau so auf dem Computer rumhackt und so weiter. So war der Quiz halt früher im Keller, eingesperrt und durfte nicht raus. So und schaut, was ist
aus ihm. Ihr müsst den Andi, der ist nicht so in der Meme-Culture, das
schaut,
müsst ihr entschuldigen.
Schaut, was aus ihm geworden ist und so weiter. Ja, aber du kannst es dann einblenden, das Meme.
Ja.
Das ist halt so ein Boomer-Meme zwischen Jörg und mir, der schickt mir das immer. Aber ich meine einfach so, weißt du so, das ist schon was, was man proaktiv nutzen kann. So nach dem Motto, I fucked up too oder Phoenix aus der Asche oder sonst irgendwas. Fallen Hero Story und so. Hast du vielleicht bisher noch nicht gebraucht, aber vielleicht kommen noch Leute, bei denen du siehst, was du ja auch gesagt hast, dass es halt irgendwie ein probates Mittel wäre, weil sich es irgendwie so anbietet, weil man dahin navigiert.
Absolut. Ja, also vielleicht auch deswegen, weil es vielleicht, also zum Beispiel, ich habe gerade so dran gedacht, als ich einer meiner ersten Kunden, Shoutout Andreas, der hat bei mir angefangen und da hatte ich ja gerade meinen Fuß gebrochen und war halt auf Krücken und Stiefel, also so. Da war das dann halt die Story wahrscheinlich oder so die Backstory oder der Bezug, weil der hat auch was am Fuß. Oder irgendwie andere, die irgendwie Rücken haben, weil ich halt auch schon viel Thema mit meinem Rücken hatte. Also ich glaube, dass oft einfach das nicht so die erste Story war, die mir in den Sinn gekommen ist, weil ich auch andere Sachen parat hatte sozusagen. Aber klar, vielleicht ist es bis jetzt noch nicht notwendig gewesen, aber es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, das so im Hinterkopf zu behalten, dass es dass es für den einen oder anderen vielleicht auch wichtig sein kann, das dann zu vermitteln.
Ja, also ich glaube gerade in solchen Kontexten, was du auch vorhin angesprochen hast und was wir immer wieder thematisieren, wir lassen halt fünfe gerade sein. Also sind halt, alles was wir im Leben machen, soll halt einen Zugewinn darstellen, oder? Und keine Restriktionen. Ich glaube, das ist einfach so eine wichtige Message. Und gerade in deinem Kontext mit auch so mal eine Zigarette rauchen, mal einfach
mal nach Hamburg fahren.
Wo kommst du gerade her? Das wollte ich gerade sagen.
Mal nach Hamburg fahren mit den Amigos und fast von der Reeperbahn geclaimed werden.
Ja, solche Dinge halt. Also sowas zu können und nicht irgendwie so ein Mindset für den Rest des Lebens zu tragen. So, okay, ich bin jetzt einfach ein eingeschränkter, fragiler Mensch.
Ja.
Das ist ja auch ein großer Grund, warum, also nicht nur, warum du zu MTMT gekommen bist und da jetzt schon lange irgendwie als Coach arbeitest, sondern dass du halt auch hier in dem Business arbeitest. So, und dass es halt irgendwie gut zusammenpasst. Das ist halt einfach so das grundsätzliche Mindset, wie man halt nachdenkt über diese ganzen Themen. Und ich glaube, so, das ist halt ein Match, hauptsächlich deswegen. So.
Ich glaube auch.
Geteilte
so,
Werte. Und ja. Da würde mich natürlich auch interessieren, so. Hast du das schon, das Gefühl gehabt, dass es irgendwie passen könnte, bevor du hier warst? Weil du hast ja hauptsächlich das fachliche Zeug konsumiert, Skill-Meetings und so weiter.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch fast wie so ein bisschen so. Ich habe ja, als der Thilo mir das sozusagen das, oder als ihr mir das Praktikum bestätigt habt, habe ich meinen Job gekündigt. Zum Start vom Praktikum habe ich gesagt, ab März höre ich ja auf zu arbeiten. So, weil ich so war, safe fange ich dann zu arbeiten. So. Das ist klar. Also es war mir klar. Oder war in meinem Kopf wie so, also entweder arbeite ich da oder ich, keine Ahnung, mache irgendwas anderes, weil das war für mich so, wenn ich einmal bei MTMT war, kann ich nicht zurück. Natürlich wegen der Art und Weise, wie gearbeitet wird und die Inhaltlichkeit, die ich vorhin hervorgehoben habe, aber auch so, dass das kriegt man ja trotzdem mit. Also natürlich hänge ich viel in den inhaltlichen Sachen drin, aber ich habe ja trotzdem viel Podcast gehört, also so, wie ihr interagiert und ich habe war schon immer sehr, sehr drin und habe dann irgendwie mal eine Story gesehen, wie ihr beim Usagi wart und dachte mir so, safe kann man mit denen geil saufen und so. Also so. und dazu muss man sagen, den Bene zum Beispiel kannte ich ja schon. Also mit dem Bene habe ich auch mal in einer Bar zusammengearbeitet und habe auch irgendwann mal mit dem Bene so mich drüber unterhalten, weil man meinte, ja, ich arbeite da in so einem Gym und so und dachte mir auch so, ja, okay, nice. So sehen wir uns in ein paar Jahren so ungefähr, als ich gerade mein Studium angefangen habe. Und ich wusste, also der Basti und ich kannten uns nicht, aber der Basti hat ja auch im Fox gearbeitet, so, also ich wusste ja auch schon, wer das ist und so, also so, mir war schon klar, so, wenn die da arbeiten, zumindest so wie es damals war, so, dann werden es schon auch coole Leute sein, also so, so, das, das war mir irgendwie bewusst und ja, also ich glaube, ich habe das fast wie so erwartet, so natürlich werde ich mich mit denen verstehen, natürlich werden die mich auch cool finden und so. Und es hat sich ja dann ziemlich schnell bestätigt. Also ich werde auch gleich direkt in der ersten Woche actually mit euch feiern, so, auf so einer Party von Bene, wo Peter Schmeter die ganze Zeit dachte, ich heiße Jan. Shoutout.
Ja, hey, du hast viele Namen. Aber du bist ja nicht nur zu MTMT gegangen, weil du dachtest, geil, ich will Personal Trainer werden und ich will da im Gym arbeiten. Ging ja schon darüber hinaus.
Genau, also eigentlich eher fast, oder was heißt eher, aber so der Kontaktpunkt, den ich zu MTMT hatte, war natürlich, dass ich halt den ganzen Content mir reingezogen habe. Also, dass ich halt auf Instagram mir die Videos angeschaut habe, dass ich die Podcasts gehört habe, dass ich die Ausbildungsinhalte mir reingezogen habe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe halt viel in meiner Vergangenheit immer, also so wie der Kuis im Keller saß und so gemacht hat, saß ich halt so an meinem, also nicht am iPad, sondern ich habe halt immer iPhone am Handy geschaut, so YouTube-Videos. Und also gar nicht mal so viel Instagram, sondern wirklich eher, ich habe glaube ich, wenn man meine YouTube-Screen-Time akkumulieren würde über meine Lebenszeit, dann sind es safe ein paar Jahre so. Also bin ich mir ganz sicher, dass ich einfach so ein paar Jahre vor einem Bildschirm verbracht
habe. Bei mir World of Warcraft, bei dir YouTube halt.
Ja. Und schon immer eben so geil fand, wenn Leute guten Content gemacht haben. Und das war ja mein Kontaktpunkt so mit MTMT auch. Und deswegen war, und ich reference ja auch immer so die Freitags-Q&A-Story von dir, wo du gesagt hast, da hat jemand gefragt, wo siehst du MTMT in 5 Jahren? Und da hast du gesagt, in 5 Jahren ist MTMT die Nummer 1 Anlaufstelle für Trainer- und Therapeutenausbildungen in Deutschland. Und da
Scheiße, wie lange ist es her?
Das schon, ich glaube, das ist schon mehr als 5 Jahre.
Ja, haben wir es geschafft. Schreibt in die Kommentare.
Ja, Muskelbildungsinstitut halt.
Muskelbildungsinstitut, ja.
Und da dachte ich mir so, da will ich hin. Also so, da will ich mitmachen. Und ich wusste, also das habe ich schon damals gecheckt, dass das wie so 2 Endeavors sind, also das Gym und die GmbH halt. Das, was niemand checkt. Wir haben ein angepinntes Reel auf Instagram, wo der Kuis das erklärt. Schaut euch das an, falls ihr nicht wisst, was die machen. Und habe mir da halt gedacht, okay, geil. Also so, ich will da hin, ich will da arbeiten. So, ich habe Bock auf die Leute, ich habe Bock auf das Gym, weil ich will Personal Trainer sein. Aber ich will halt auch, so, ich will das auch. Also ich will damit auch irgendwie mitmischen. Und deswegen, so, du hast mich auch gefragt, als ich dann die Steps gemacht habe, zu sagen, ich will da mehr mit rein, also ich will irgendwie für diese Firma auch arbeiten, was ja fast erstmal so ein bisschen verwundert und so, ja, wo kommt das jetzt her? Aber für mich hat das die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf halt mitgespielt. Aber ich
vor allem das
halt
hat mich
so
verwundert, dass es von Anfang an quasi dein Plan war und du halt in dieses Content-Game rein willst. Ja. Das war mir halt absolut nicht klar. Das erste Mal, wo ich das mitbekommen habe, war so, als der die halt weitergezogen ist und der war irgendwie so ein bisschen unser Social Media Manager und dann bist du halt so hergekommen und hast gesagt, so, ja, also der D ist ja jetzt raus, so, also ich mach das dann halt. Dann hab ich so, ach so, ja, okay.
Ja, ich glaube so, das habe ich ja zu dir
auch gesagt. Es war sehr bestimmt so, also dir war das klar, dass du das übernimmst. Mir war es in dem Moment noch nicht klar, ja, aber
ich habe es auch zum D gesagt, ich habe gesagt, das machst du nicht in Wien weiter, das mache ich dann. Also so, willst du aus Wien jetzt? Das
ist auch so ein klassischer Ja-Mann einfach.
Macht gar keinen Sinn. Fand er auch okay, aber also so. Ihm habe ich sozusagen gesagt, dass ich ihm seinen Job wegnehme. Er
muss ja jetzt auch Cello spielen. Also.
Der muss jetzt auch Cello spielen.
Hat er gar keine Zeit.
Gar keinen Sinn. Hätte gar keine Zeit dafür, genau. Aber ich glaube, ich dachte halt am Anfang so ein bisschen, ja, ich brauche ja erstmal Skin in the Game. Ich muss erstmal hier als Trainer arbeiten. Ich muss erstmal ankommen, klarkommen, mich etablieren, bevor ich irgendwie Allüren habe, irgendwie da mit einzusteigen. Und ich glaube, das war auch ganz, ganz gut für mich so, auch wenn natürlich so es nicht geschadet hätte, das irgendwie von Anfang an offener zu kommunizieren, aber es hat ja bis jetzt alles gut geklappt, hier anzukommen. Aber das war ja dann wie so, ja, okay, der Darius zieht jetzt nach Wien und dann war ich so, okay, dann so übernehme ich das halt so, ist ja klar. Und zu der Zeit habt ihr ja auch mal so eine Story gepostet, ja, wir suchen jemanden, der halt so die Videos schneiden kann, weil damals war das ja noch so ein bisschen random. Eine Person hat den Podcast irgendwie gemacht, einer hat die Reels geschnitten, der Darius hat es dann gepostet, hat aber dann die Sachen von dem Korrektur gelesen. Also das war so
ein, ziemlich random, ja.
Das war ein bisschen random zusammengewürfelt und ihr wolltet ja eine Person, die das macht. Und dann habt ihr ewig keinen gefunden. Dann habe ich dich ja mal gefragt, so, hey, habt ihr eigentlich jemanden gefunden? So. Und dann du so, boah, nee, vielleicht gibt's die Person nicht, die sozusagen checkt, was wir machen, aber die halt auch Bock hat, irgendwie Videos zu schneiden und so. Und dann habe ich mich so umgeschaut und meinte so, ich mache das einfach so. Warum? Also so, fuck it, so, kann ja nicht so schwer sein, so ein paar Videos zu schneiden. Das glaube ich nicht. Und das hat mich ja irgendwo auch schon früher interessiert, so, weil ich halt so viel Content konsumiert habe, dachte ich mir irgendwie, safe, geil halt, so krasse Videos schneiden zu können. Und dachte mir so, dann lerne ich das halt jetzt so, dann habe ich wenigstens einen Anlass, das zu lernen. Und dann warst du auch so, Alter, ja, stimmt, krass, okay, frage ich mal den Basti so, passt so. Und der Basti meinte so, ja, kann ich dir zeigen, so, wie das Programm funktioniert. Und dann habe ich angefangen, im Keller halt so den Podcast zu schneiden und ein Reel die Woche irgendwie zu schneiden und die zu posten. Und dann, dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich, also habe sozusagen erst dem Darisch seinen Job weggenommen. Dann dem Kai, dann dem Stefan.
Und zur Hälfte noch ein Basti.
Und zur Hälfte noch ein Basti. Und dann war
skrupellos,
ich so,
der Mann.
Dann war ich so, okay, sick.
Und jetzt sitzt er jeden Tag vor meiner Nase an unserem Mac.
Ja, und dann
ist hauptsächlich am Essen, aber so, schneidet, glaube ich, auch noch ein bisschen Content.
Hab ja sozusagen so den Job dann so ein bisschen einfach für mich erschaffen. Was aber irgendwie ein ganz geiler Prozess war, weil also einerseits wusste ich ja, dass ich so hier mitmischen will, dass ich ins Content-Game einsteigen will, aber ich wusste natürlich auch nicht, was das genau bedeutet oder wie das aussieht. Deswegen war das irgendwie ganz cool, wie so diese Stelle so mit zu erschaffen, die ich jetzt hab.
Ey, du bist schon auch so ein, das ist schon sneaky alles, weil dann hast du mir irgendwann mal erzählt, dass du eigentlich immer halt YouTube-Videos selber machen wolltest. Also dass du so schon früher dir dachtest, boah geil, ich will mal YouTube-Content machen, irgendwelche Kochvideos auf YouTube oder so. So, und jetzt sitzt er hier im Podcast und filmt Reels und macht Content auf Instagram und ist ein Teil vom YouTube-Content und so. Das ist ganz, ganz sneaky, hast du alle deine Pläne irgendwie umgesetzt.
Ja, ich glaube, ich habe halt so einfach gewusst, was ich wollte und habe halt auf die richtigen Momente gewartet.
Du hast dich immer in die Position gebracht, genau da reinzugehen.
Halt,
so.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann halt auch die Chancen zu ergreifen, wenn sie da waren. Was so, ja, also was mir selber auch zeigt, weil ich bin ja schon manchmal auch so ein fauler Sack irgendwie so. Also so, ich bin ja jetzt nicht Mr. Ehrgeiz 3000, höher, schneller, weiter, sondern ich bin ja schon eher ein Chill-Dude so. Aber das zeigt mir auch, dass ich das halt
Chill-Guy
actually will so. Weil sonst hätte ich, glaube ich, diese Schritte, also hätte ich diese Möglichkeiten vielleicht auch manchmal einfach vorbeiziehen lassen, weil es manchmal einfach einfacher ist zu sagen, ah ja, hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber da dachte ich mir so, also wofür bin ich sonst hier? So, dann hätte ich auch weiter an diesem anderen Trainerjob vor mich hin arbeiten können und halt irgendwas machen können. Und dafür bin ich hierher gekommen. Deswegen eigentlich immer, wenn sich so eine Chance offenbart hat, habe ich die halt ergriffen. Und wie du sagst, natürlich so, für dich war das immer so out of the blue, aber für mich war das wie so,
du hattest einen Masterplan von Anfang an.
Das war halt einfach die Questlines, die halt dann immer aufpoppen. Also wenn du eine abschließt, dann poppt halt irgendwann die nächste auf. So. Dann auf einmal wird irgendein Kind entführt und du musst halt den Berggott besiegen und dann sagt der dir, ja, boah, da wurden aber
dann noch hast mal, du Level up und dann
der. Ja, und dann braucht irgendwer anders wieder deine Hilfe und dann kriegst du halt da mal einen Apfel und da mal einen help. Fisch oder so.
Please send help. Ja, verstanden. Okay, ja. Ich bin wieder da.
Andi, hey.
Grüner Apfel. Hast du da grüne Apfel übrigens oder was hast du da?
Nee, ich habe Mojito. Ah. Mojito Isoclear. Mhm. Was Minziges, was Erfrischendes.
Ja.
Macht guter Flavor.
Macht Sinn, macht Sinn. Ja, spannend. Jetzt sind wir eigentlich schon im Hier und Jetzt. Gell? Also haben wir deine Historie und die Weiterleitung in die Gegenwart. Gut, Quiz. Also ich kann dir nur sagen, du solltest aufpassen. Ja, weil du weißt nicht, was vom Sneaky Pete noch zu erwarten ist.
Ja, ich bin schon vorsichtig.
In der Zukunft. Also,
ja.
Man weiß es nicht. Aber ich denke auf alle Fälle eine super Ergänzung auch, auch fürs Podcast hier. Weil ich glaube, so genau die Möglichkeit, einfach alles, woher du kommst, welche Informationen du hast, welche Sozialisierung du hast, wie du aufgewachsen bist und so weiter, in auch dieses Medium mit reinzubringen, ist, glaube ich, total sinnvoll.
Was natürlich auch total sinnvoll ist, also das, was ihr immer nicht mitbekommt, Derwan rantet auch sehr gerne. Und das ist auf jeden Fall ein Match. Und wenn ich mir so denke, so was wir für Rant-Tiraden im Büro, weißt du, so jeder arbeitet an seinem Stuff, jeder ist locked in, hat Kopfhörer auf, macht seine Sachen, ja, wann schneidet Dings, ich mach Dings, Basti macht Dings. Auf einmal sagt irgendwer irgendwas.
So irgendwer, der Basti hat irgendein Reel gesehen und legt sein Handy und sagt so, Alter, regt euch das auch so auf? Und dann
alle Kopfhörer ab und dann eine halbe Stunde später aus. Schwitzen wir alle, weil wir so rumschreien und uns irgendwelche Sachen aufregen. Okay, und ich habe mir schon so oft gedacht, so hey, wenn da eine Kamera mitlaufen würde, es wäre, glaube ich, highly entertaining für Leute. Also vielleicht können wir ja so ein bisschen was davon auch so hier in den Podcast bringen ab und zu.
Ich glaube auch, also es muss ja auch.
Und ich habe auch, ja auch jemanden, der meine Popculture-References versteht im Javan, was auch heilsam ist für meine Seele. Also.
Ja, Mann. Also so werden wir euch so krass um die Ohren werfen. Die Pop-Culture-References und die Anglizismen könnt ihr schon mal warm anziehen. An alle, die kein Englisch können, macht ein Buch auf oder so. Oder Instagram.
Das ist schön. Ich bin echt gespannt, wo sich das noch hinentwickelt.
Ja, aber meinte letztens so, als dann hat er ein MTMT Eats Video gemacht, also halt so Frühstück-Sandwich-Rezept. Und dann habe ich ein paar Tage später zum Jahrmann gesagt, so hey, ich habe dein Rezept nachgekocht, war richtig sick. Dann meinst du so, okay, das ist schon mal ein Item von meiner Bucketlist weg, dass ja. Ich einfach ein Kochvideo im Internet gepostet hat und irgendwer hat es nachgekocht und fand's geil.
Ja, das war schon so, das hat schon so, also so, was ich meinte, so mit so einem Homie damals, mit so 14 oder so, halt immer krass einen aufgekocht, wenn er da war, so machen wir auch immer noch. Der wohnt auch in Wien tatsächlich, der Alvi, Shoutout, mit dem habe ich immer krass einen aufgekocht früher und halt immer so, auch so, immer halt irgendwelche Videos angeschaut und dann halt nachgekocht. Und das war wie so, jetzt bin ich der, von dem nachgekocht wird. Irgendwelche.
Full Circle.
Vielleicht irgendwann, wenn wir groß genug werden, sitzen dann auch irgendwelche prallen 14-Jährigen da und machen sich halt so, oh, geiles Frühstück-Sandwich macht mir jetzt auch so.
Das ist eine neue Zielgruppe, die wir uns auf jeden Fall erschließen sollten.
Ja. That's the dream.
Ja, Leute, schreibt auf jeden Fall alle Fragen, die ihr an Javan den Barmann habt, in die Kommentare für zukünftige Podcast-Folgen und YouTube-Content und alle Contents überhaupt.
Alle Contents überhaupt. Ich bin also so, ich lese ja dann auch die ganzen Kommentare.
Ja, Javan ist der Erste, der die Kommentare liest. Gerade auf YouTube. Der informiert mich immer über den neuesten Fußfetisch-Gossip, der in den Kommentaren unter dem Podcast steht. Jetzt hat er es auch gemacht.
Shoutout.
Auch in dieser Community. Bist du jetzt angekommen.
Ja, muss ja ein bisschen Liebe zeigen. Die sind echt die.
Die sind treu.
Das sind die treuesten Fans. Die sind unter treu. Jeder Podcast-Folge.
Ja. Die engagen auch wenigstens,
das
Leute.
Das muss man natürlich mal shoutouten.
Nehmt euch da mal ein Beispiel dran. So, hier, liken, kommentaren, kommentarisieren, abonnieren und abonnieren, so weiter.
Teilen.
Wichtig.
Ja.
Ja, wo geht's jetzt hin? Du bist jetzt immer in der Gegenwart angekommen.
Ja, jetzt freue ich mich, wenn ich öfter mal hier auf dem Podcast sein kann. Und der Plan ist ja eh auch mehr Instagram- und YouTube-Content auch vor der Kamera zu machen und zu begleiten. Also so in unserer Dynamik dann so die freche Padawan-Storyline weiterzuführen. Also so.
Ja, schau auf, dass du nicht zu frech wirst, gell?
Weil das ist ja ein alter Mann sozusagen und ich bin ja der
Pascal hat gesagt, ich bin 28.
Ja. So. Stimmt nicht.
Wie kommt dann da drauf?
Ich weiß nicht, so mitten im Podcast war er dann irgendwann so, ja, so junge Leute, so wie du, weißt du, wie alt bist du? 28? Ich war so, what?
Er hat so gesagt, so, ja, da war ich so alt wie du jetzt, so 27, 29. So, wollte einfach so den Big Brother Move so machen und so.
Also ich kann nur noch mal wiederholen, was der Quiz Guy gesagt hat. Schreibt es für euch in die Kommentare, schickt uns E-Mails und so weiter, pinnt den Javan an, so heißt es, glaube ich. Was euch wirklich interessiert, also gerade für auch ob deine Backstory und so weiter, motivational, was du halt gemacht hast und so weiter. Das sind schon so wichtige Informationen, die du, glaube ich, auch einfach teilen kannst in der Zukunft.
Boah, fuck, ich hätte heute Morgen, by the way, fast mein Wu-Tang Clan Iron Lung Shirt angezogen. Mhm, und jetzt bereue ich krass, dass ich es nicht gemacht habe. Ja,
das hätte natürlich gut gepasst.
Das hätte gut gepasst, ja.
Mist. Eigentlich bräuchtest du das Shirt.
Ja.
Ja gut, ich find's schön. Wir sprechen selig nochmal hier Fall. Auf diesem Podcast zusammen.
Ja. Ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
JDB.
Das war schön. Ich meine, das wird richtig cringe sicher für mich, weil ich muss ja die Folge jetzt auch anhören und bearbeiten und dann mir selber halt so zuzuhören die ganze Zeit, aber das kriege ich schon hin.
Das wird ganz schlimm.
Ja. Ja.
Aber muss sich dran gewöhnen.
Ja, bei so einem Reel oder so geht's, weil das ist ja so kurz und das so, aber das wird, glaube ich, irgendwie.
Hast schon viel geredet heute, ja.
Schon viel geredet auch.
Schon unangenehm.
Aber ich habe ja dann auch die Macht einfach so, ich mache mich dann einfach so kurz stumpf, so, weißt du, so 10 Sekunden oder so, nee, ich muss raus.
Oder so ein Flipper drüber halt. Oder ja. Was sind die Geräusche? So ein Flipper-Geräusch, so. Was gibt's noch? Den halt, genau. Den, die.
Der kommt rein.
Ja. Zeige ich dir gleich noch, dass du weißt, welches ich meine. Mhm. Das ist so die Bill Gates-Frau.
Der Andi schickt dir ein paar GIFs.
Diese Deppen, ich sag's dir.
Ja, okay. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja,
bye, bye. Ciao.
Ciao. Okay, bye.